Zu dieser Sendung Höre Israel am Freitag vor dem Weißen Sonntag oder auch Barmherzigkeitssonntag genannt, begrüßt Sie alle recht herzlich Claudia Silberhorn. Der kommende zweite Sonntag der Osterzeit ist ein ganz besonderer Sonntag am Ende der Osteroktav. Danket dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Huld währt ewig. So betet die Kirche in der Osteroktav, indem sie diese Worte des Psalms geradezu von den Lippen Christi abliest. Von den Lippen des auferstandenen Christus, der im Abendmahlsaal die große Botschaft von der göttlichen Barmherzigkeit überbringt und der die Apostel mit dem Auftrag betraut: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. So hören wir im Evangelium vom kommenden Sonntag. Pater Hermann Josef Hupka aus dem Wallfahrtskloster Waghäusel darf ich für unsere heutige Sendung begrüßen und ich darf Sie bitten, gleich zu beginnen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch, liebe Brüder und Schwestern. Wir haben uns zusammengefunden, uns einzustimmen auf den zweiten Sonntag in der Osterzeit. Und so hören wir die erste Lesung aus dem Buch der Apostelgeschichte, im 4. Kapitel. Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu des Herrn. Und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Es gab auch keinen unter ihnen, der Not litt, denn alle, die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften ihren Besitz und brachten den Erlös und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Jedem wurde davon so viel zugeteilt, wie er nötig hatte. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, so haben es wohl schon auch die Apostel gemacht, als sie dann zu Jesus dazugestoßen sind. Sie sind ja auch ein ganzes Stück weit zu einer Lebensgemeinschaft geworden. Und man darf da auch ganz klar den Sinn des Geschehens drin sehen. Die sollten ja dann auch frei sein für ihre Aufgabe, und so hat sich das dann am besten ergeben. Später sind dann da auch diese ganzen Gedanken von Klöstern und der dazugehörigen Armut, dem entsprechenden Gelübde und so weiter dazugekommen. Aber hier geht es jetzt einfach darum, dass für den Herrn eine Truppe da ist, die wirklich dahinter steht und die wirklich auch frei ist. Wir dürfen da in den Gedanken einmal ein bisschen hineingehen, was damals wohl auch alles geschehen ist, was die getan haben. Wir haben ja schon auch diese ganzen Aufträge gehört, die der Herr dann den Seinen gegeben hat, bis hin zu dem ganz großen Missionsauftrag. Und dafür ist eben einfach der Boden bereitet worden. Und da war sicherlich kein Mangelzustand, sondern da war die Führung des Herrn. Hinsichtlich der Führung des Herrn können wir uns tiefergehende Gedanken machen. Wir haben da so manche Sache, wo es eng wird, wo man eigentlich gar nicht mehr weiterkommt und wo es vielleicht sogar sinnlos erscheint. Denken Sie nur einmal zum Beispiel an die 5 Brote und an die 2 Fische. das ist ja nun wirklich Armut pur. Aber das ist eben diese geistliche Armut mit dem Herrn. In der Tat, man hätte jetzt eine Großbäckerei auffahren lassen können. Dann hätten wir das Menschenwerk gehabt. Und dann hätten wir wahrscheinlich ständig nachpumpen müssen, weil dann eben das Geld wieder fehlt und das Mehl ausgeht und so weiter. Wie das hier zustande gekommen ist, das kann man eigentlich ganz schwer begreifen. Aber irgendwas war da gewesen. Und ich denke mir, das ist auch so das Prinzip von diesem, sie hatten alles gemeinsam. Dass man nicht mehr das Menschenwerk im ersten Vordergrund hat, sondern das Wirken Gottes. Und wir wissen ja, dieses Wunder von der wunderbaren Brotvermehrung. Und wir wissen so manch anderes Wunder auch im Umfeld von Gott und von den Heiligen. Es ist nun sicher nicht realistisch, dass man alles über den Haufen schmeißt und dann nur noch so leichtsinnig und oberflächlich mit den Wundern argumentiert. So ist es bestimmt nicht gedacht. Aber für uns heute ist es ganz notwendig, dass wir wieder daran erinnert werden. Der Herr ist unter uns. Und es geht eigentlich um den Aufbau seines Reiches. Wir sind kein Sozialwerk. Wir sind auch nicht irgendeine Kulturorganisation, sondern wir sind Teil des Leibes Christi. Und deswegen sollte es bei uns möglichst immer mehr so werden wie bei ihm. Wenn wir dann genauer hinschauen, werden wir auch merken, ganz bestimmt war der Herr nicht arm und die Apostel waren auch nicht arm. Die hatten bestimmt einen Lebensstandard und das hat auch funktioniert. Und da gab es dann immer wieder solche Sachen wie das kostbare Kleid von Jesus oder das Nardenöl oder verschiedene andere Dinge, wo man dann merkt, die haben durchaus auch Lebensqualität gehabt. Aber dieses Fechten und Kämpfen darum, das ist eben immer mehr zurückgetreten. Die Apostel haben damit bestimmt auch zwischendrin gekämpft. Wir merken das zum Beispiel an der Frage, wo Petrus gesagt hat, was kriege ich dafür, dass ich dir nachfolge? Und allein schon auch diese Ausdrucksweise, sie war nicht sehr gehoben, sie war eigentlich eher alltäglich. Und können wir auch merken, das war zum Teil gar nicht in Gott weiß was für Höhen angesiedelt, sondern da sind die mal abgeholt worden an dem Punkt, wo sie eben gestanden sind. Und wenn man denen das vorher so erzählt hätte, da hätten die wahrscheinlich Furcht bekommen. Und Armut, das geht ja überhaupt nicht und das kann man nicht und so weiter. Aber wir wissen, es ist immer wieder gut geworden. Wie sollte denn auch ein Fischersmann vom See Genezareth um die halbe Welt fahren? Wie sollte er denn fertig werden mit diesen ganzen vielen Auseinandersetzungen bis hin zum Kaiser Nero? Und das bei seinem Charakter. Auch hier merken wir, es geht jetzt gar nicht darum, dass man nur irgendwelche Finanzen oder sowas loslässt, sondern es geht vielmehr auch darum, dass man die ganze Führung, die ganze Steuerung aus der Hand des Herrn empfängt. Petrus und Rom und Auseinandersetzung mit dem Kaiser Nero nicht auszudenken, wenn wir ihn erleben, wie er so von seinem Naturell her ist. Und dann kommt eben dieses Wirken und diese Führung des Herrn dazu. Und es gibt so viele solche Dinge. Bis in den heutigen Tag hinein, wenn wir so manchen anschauen oder vielleicht sogar auch uns selbst immer wieder, gehen wir doch mal zurück. Wie war es bei uns in der dritten Klasse? Vielleicht wäre es sogar mal interessant, wenn wir noch ein altes Diktatheft angucken und die vielen roten Striche dann da drin sehen. Und wenn wir uns vielleicht auch noch mal ein bisschen zurückerinnern, wie das dann gewesen ist. Es gab so manche Dinge, wo wir gesagt haben, das kann ich nie. Jetzt haben sie aber den lieben Gott auch ein bisschen wirken lassen in ihrem Leben. Und siehe da, es ist doch ganz gut geworden. Der liebe Gott hat am Anfang auch nicht immer gleich alles verraten, weil da wäre dein Schreck viel zu groß gewesen. Aber dann hat er dich hineinwachsen lassen. Und du hast bestimmt das eine oder andere abgeben müssen. Du hast bestimmt da und dort auch Mangelzustand. Und der liebe Gott, der hat das mit dir ausgehalten. Und er hat dich durchgezogen. Und wenn es gar nicht mehr ging, dann hat er dir halt wieder aufgeholfen. Und es gibt so Sachen, du hast vielleicht sogar auch einmal aufgegeben, vielleicht hast du alles hingeschmissen. Und dann hat er aber doch wieder eine neue Variante des Weges gefunden und es ist doch gut geworden. So ist es bestimmt bei ganz vielen von uns. Und diese Dinge, die sind eigentlich angesiedelt, auch in diesen Inhalten, die wir hier im Text gehört haben. In den seltensten Fällen geht es darum, dass man mit Sack und Asche gekleidet rumläuft und irgendwie dann total abgemagert ist oder so ähnlich. Hier geht es eigentlich vielmehr darum, dass der Mensch frei wird für das Wirken Gottes. Und das waren die in der ersten Zeit der Christenheit ganz bestimmt, wenn sie ein Herz und eine Seele gewesen sind. Und wenn dann diese ganzen Wirkungen der Gnade Gottes gekommen sind. Das sind so Dinge, die sind uns vielleicht da und dort auch ein bisschen verloren gegangen. Die sollten wir wieder einmal ein bisschen suchen. Wir haben heute die Vorstellung, wenn sowas kommt, so ein Text, dann muss man Ordensschwester werden oder vielleicht ein Pater oder ein Bruder. Aber das ist eigentlich überhaupt nicht alles. Und es geht auch nicht nur um das Gewand oder so, es geht wie in all diesen Dingen in allererster Linie um die Herzenshaltung, dass der Herr in deinem Leben überhaupt wirken darf. Und du kannst das zulassen oder du kannst es auch verhindern. Und der Herr, der wird auch die entsprechende Ausstattung geben. Und die Ausstattung beim Herrn ist situationsgemäß immer die beste. Je nachdem, was du eine Aufgabe hast. Du kannst auch vielleicht gesendet sein als Arzt in den Operationssaal. Oder du kannst vielleicht gesendet sein als Anwalt, um irgendwelchen Bedrängten zu helfen. Auch hinter all solchen Sachen steckt eine Sendung vom Herrn. Du kannst auch gesendet sein, vielleicht ins Lebensmittelgeschäft oder in die Straßenbahn oder wo auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo wir wirken können für den Herrn in der Art, wie es schon die ersten Christen getan haben. Und in dieser Hinsicht möge der Herr uns stärken und uns zur Seite stehen. Ich weiß da so eine Geschichte. Es gibt den Wallfahrtsort in Altötting. Und wenn man da so reingeht, da ist ja diese Gnadenkapelle und dann gibt es ja diesen Umgang, wo man so rumlaufen kann, ein Kreuz tragen kann oder so. Und da hängen diese ganzen Tafeln mit den Gebetserhörungen. Da weiß ich so eine Geschichte. Da war mal einer, der hat sich selbst eigentlich nicht allzu viel zugetraut. Und da ging es dann irgendwie drum, wie das so ins Leben hinausgeht und so weiter. Und dann war da die Frage auch so des Führerscheins. Und da war dann so die Angst und die Vorstellung, das kann ich nicht, das kann ich nie, das geht schief und so. Und da weiß ich dann, da war ein Gespräch in diesem Umgang. Mit so einem Kreuz auf dem Rücken ist die Person dann rumgelaufen und hat mal diese ganze Geschichte mit dem lieben Gott besprochen. Und irgendwie ging es dann weiter. Die Unsicherheit war immer noch da und so. Und dann hat diese Person so eigentlich im vorauseilendem Planen oder so eine Tafel gemacht aus Gusseisen und hat einfach das Dankeschön da drauf geschrieben. Halbes Jahr später war die Führerscheinprüfung und es ist ganz gut gegangen und ich denke, dass diese Person inzwischen bestimmt schon Millionen von Kilometern gefahren ist, unter der Führung und dem Schutz des Herrn. Das klingt so alltäglich, das klingt fast ein bisschen banal, aber das sind auch wieder so Dinge, wo man da einfach die Gnade Gottes dazu holen kann, sich unter den Segen Gottes stellen kann, dann so manches in Angriff nehmen kann und man wird immer wieder die Erfahrung auch machen, es ist doch ein bisschen anders, als wenn es jetzt nur ein Menschenwerk gewesen wäre. Entsprechend können wir auch in die Prüfungen reingehen. Entsprechend können wir im Grunde alle Dinge des Lebens angehen. Und so möchten wir also zusammen mit den ersten Christen nicht immer nur selber das letzte Wort haben müssen, sondern wir mögen den Herrn bitten, dass er uns an der Hand nimmt und uns durch die ganzen Belange unseres Lebens, unserer Sendung und unserer Berufung zur Heiligkeit führe. Zweite Lesung aus dem ersten Johannesbrief im 5. Kapitel. Brüder, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, stammt von Gott. Und jeder, der den Vater liebt, liebt auch der, der von ihm stammt. Wir erkennen, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote erfüllen. Denn die Liebe zu Gott besteht darin, dass wir seine Gebote halten. Seine Gebote sind nicht schwer, denn alles, was von Gott stammt, besiegt die Welt. Und das ist der Sieg, der die Welt besiegt hat, unser Glaube. Wer sonst besiegt die Welt, außer dem, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Dieser ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist, Jesus Christus. Er ist nicht nur im Wasser gekommen, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis ablegt. Denn der Geist ist die Wahrheit. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Brüder und Schwestern, jetzt könnten wir das Glaubensbekenntnis aufsagen. Und jetzt könnten wir schon noch einmal bekennen, dass wir an Jesus Christus glauben. Und dass wir überhaupt unsere ganzen Glaubensinhalte eben glauben. Und dann haben wir das aufgesagt und dann geht's wieder weiter mit dem Alltag. Es ist besser als nichts. Aber ob das schon ganz ausreichend ist? Sicherlich gäbe es da einiges zu vertiefen. Es gäbe auch einiges wieder in Erinnerung zu rufen. Und wir merken, es geht um keine Kleinigkeit. Es ist nicht in erster Linie jetzt wichtig, dass wir die Formeln auswendig kennen. Und dass man es halt sagt, damit man der Pflicht Genüge tut und so weiter. Es gibt so viele oberflächliche Gründe, die man da benennen könnte. Hier heißt es, jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, stammt von Gott. Und jeder, der den Vater liebt, liebt auch den, der von ihm stammt. Das ist ganz schön wichtig. Und hier geht es um was Praktisches. Hier geht es nicht um eine Formel und um eine Lehre und um eine Theorie, sondern ganz klar, stammt von Gott. Aber es geht darum, das eigentlich innerlich zu erfassen, dass dieser Glaube echt wird, dass dieser Glaube ganz lebendig wird. Und das ergibt dann eine ganz enge Gemeinschaft mit dem Herrn. Wir haben so viele Dinge, die hier in diese Richtung gehen. Beispielsweise auch die Heilige Kommunion. Wir gehen hin und empfangen die Heilige Kommunion und dann tragen wir Jesus in unserem Herzen. Oder dann haben wir halt auch die Oblate genommen. Oder dann sind wir halt auch vorgegangen. Und man könnte da so verschiedene Worte herausnehmen und die unterschiedlichen Situationen beschreiben. Sie haben das schon gemerkt, dass das ein bisschen provozierend jetzt auch gesagt war, wenn man sagt, dann habe ich die Oblate bekommen. Gut, aber das sagt eigentlich über den Inhalt ganz schön wenig, wenn man sich überlegt, dass der Herr Jesus in deinem Herzen Wohnung nehmen möchte, Gemeinschaft mit dir haben möchte und dass er mit dir ganz eng sein möchte, so wie in der besten geistlichen Familie. Gewissermaßen ist es schon so, dass er auch dein großer Bruder ist. Wir müssen bei diesem Wort ein bisschen aufpassen, das könnte auch banalisiert werden. Das möchte ich nicht, sondern ich möchte hier eigentlich viel mehr rausstellen. Diese tiefe Gemeinschaft, wenn er dich mit hineinnimmt in dieses Geschehen. Und sowas, das ist nicht einfach nur formelhaft machbar, sondern wenn eine solche tiefe Gemeinschaft entsteht, dann entsteht auch Austausch und Freundschaft und eben Gemeinschaft. Da bringt man doch eigentlich nicht nur etwas, sondern so alles ein. Diese Gemeinschaft, die geht noch tiefer, als wie es zum Beispiel ist bei einer Familie. Und auch hier haben wir wieder noch einmal das mit der Armut und das mit diesem, sie hatten alles gemeinsam und so. Und wir merken es wieder, es geht überhaupt nicht um herrene Hemden und um irgendwelche kratzenden, billigen Geschichten und so, sondern es geht darum, dass wir mit dem Herrn immer mehr zusammenkommen und zusammenwachsen, dass wir Kinder Gottes werden, dass wir Teil des Leibes Christi werden. Und so heißt es sogar im Text, wir erkennen, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote erfüllen. Da entsteht etwas. Das ist eigentlich eigenartig, man kann es nur schwer beschreiben. Wenn man das Phänomen beschreiben würde, wie so etwas abläuft, da gibt es auch Dinge, dass man einfach im Alltag steht und gar nichts Besonderes merkt. Aber wenn man mal in so eine Gemeinschaft reinkommt oder auch in so Kreise, wo dieses Gedankengut wirklich lebendig ist, da wirst du auf einmal irgendwas merken, wie dein Inneres aufgeht und wie da auf einmal irgendeine Dimension in deiner Seele aufscheint, die ganz anders ist, als was sonst geboten wäre. Wir können mal überlegen, dass man zum Beispiel 1 Million im Lotto gewinnt. Dann würde man sich freuen, dann wäre man aufgeregt. Aber das ist erstens eine ziemlich unzuverlässige Freude und zweitens ist das auch nur kurz. Aber kann hier vielleicht auch wieder so ein kleines Beispiel erzählen. Das war ungefähr im Jahre 1978, 79 herum. Das war, wo der Papst Johannes Paul II. Papst geworden ist. Da hatte ich gerade ein bisschen Ferien. Und ich kann mich da noch erinnern, ich habe damals mein erstes Auto gehabt. Und ich bin dann losgefahren und es war meine erste große Fahrt nach Rom. Und ich habe das natürlich nicht so gekannt, es war aber wunderschön. Und da waren dann viele schöne Sachen so auf dem Weg. Und ich habe mich dann an meinen schönen, so von mir geliebten Berg begeben und habe dort die Nacht übernachtet, in den Dolomiten, oben an den Geißlerspitzen. Es war so wichtig und so schön. Und ich weiß, es war ein wichtiges Gespräch, auch mit dem Herrn, über Gott und die Welt und über den Weg und die Zukunft und die Berufung und die Stärken und die Schwächen. Und da war manches schon sehr weit, manches war noch ganz am Anfang. Und ich weiß noch, am nächsten Tag, da bin ich da ganz unvermittelt in eine Geschichte hineingekommen. Ich bin weiter nach dem Süden runtergefahren und da ist ein Kontakt entstanden. Da war so ein Bauernhof und da habe ich dann an der Tür geklopft. Ich kann mich noch erinnern, da war ein alter Herr an der Türe, der hieß Valentin. Und dieser Valentin, der hat gar nicht groß gefragt, woher ich komme und wie und was, sondern der hat mich einfach reingebeten. Und dann bin ich da reingegangen und da war da schon eine Suppe aufgestellt. Da waren verschiedene junge Leute und das war eine gute Gemeinschaft. Und das ging dann so in den Abend hinein. Und als es dann dunkel gewesen ist, da sind wir in die dortige Dorfkirche reingegangen und haben da eine Anbetung gemacht, die so mehr oder weniger durch die ganze Nacht gegangen ist. Und das ist so aus dem Nichts heraus entstanden und das hat sich einfach so ergeben. Und ich muss sagen, auch heute, nach so vielen Jahren, zehre ich noch von diesem Erlebnis. Und das ist eben auch wieder so etwas, was gewissermaßen mit dieser Führung zu tun hat, mit dieser Armut zu tun hat, und wo man auf einmal merkt, da mit der Kirche, da ist mehr. Diese Gemeinschaft der Kinder Gottes, das ist nochmal ganz etwas anderes, als wenn man jetzt hier einfach eine Reise buchen würde oder sonst irgendwo halt selber organisiert. Kann man nur so andeutungsweise vielleicht ein bisschen umschreiben. Aber es gibt solche Führungen des Herrn, die für uns sogar ganz wichtig werden können und wir können sie auch zulassen. Und wenn wir den Herrn an uns ranlassen, dann werden wir ganz viel Alltag haben, aber auch immer wieder so seine Zeichen, die uns Schritt für Schritt weiterführen. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes im 20. Kapitel. Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden die Türen verschlossen hatten, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. da freuten sich die Jünger, dass sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Thomas, genannt Didymus, Zwilling, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meine Finger nicht in die Male der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder versammelt und Thomas war dabei. Die Türen waren verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Streck deinen Finger aus, hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm: Weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Noch viele andere Zeichen, die in diesem Buch nicht aufgeschrieben sind, hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, hier ist wieder eine große Herausforderung für unseres Glaubensleben beim Namen genannt. Und wir dürfen da durchaus auf den Thomas schauen, wie es dem gegangen ist. Vielleicht auch nicht so viel anders wie uns gelegentlich. Schauen wir durchaus wieder das Glaubensbekenntnis an und denken wir es vielleicht ein bisschen durch. Und wir werden sicherlich die Formel auswendig können und das alles. Aber ob es lebt, ob es umgesetzt ist, wir haben hier so ein Wort drin, das uns vielleicht auch manchmal ein bisschen erschrecken wird. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Da kann ich jetzt durchaus auch etwas dazu sagen. So eine Vision, wo einem Jesus erscheint oder so, habe ich bis jetzt eigentlich so ausdrücklich nicht gehabt. Oder dass jetzt da irgendwie der Himmel aufgeht und irgendwas runterkommt, das war bei mir bis jetzt eigentlich auch nicht. Gibt noch so manch andere Sachen, wo man vielleicht manchmal sich Gedanken drüber macht oder das wünschen würde. Und im Großen und Ganzen kann ich Ihnen eigentlich sagen, das war alles nicht. Und dennoch bin ich eigentlich doch sehr überzeugt, dass die Inhalte unseres Glaubens für uns ganz wichtig und gut sind. Ich habe immer mal wieder schon auch so von verschiedenen Erfahrungen aus dem Glaubensleben berichtet. Und es ist eigentlich immer wieder so gewesen, dass die Dinge in das Leben eingebaut sind. Und dass man aus dem Leben heraus dann immer wieder merkt auch, wie der Herr wirkt. Oder wie er vielleicht an so manche Dinge heranführt. Oder wie er auch so manches Gebet erhört. Auch in den ganz normalen Alltag hinein, wo es vielleicht um die Arbeit geht oder um andere ähnliche Dinge. Überall ist der Herr durchaus mit uns und wirkt auch mit uns. Er erhört auch unsere Gebete, aber da ist ein wenig auch der Glaube gefragt. Und das Vertrauen, das da vielleicht hinein investiert werden kann. Oder dann auch einfach seine Führung. Es gibt so viele Dinge, die wir einfach aus seiner Hand empfangen können. Und wo es dann anders ist, als wenn wir selber machen. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir alle immer wieder auch diesbezüglich unser Leben überdenken und vielleicht auch ein bisschen unsere Schwachstellen herauskriegen. Wir haben hier als Orientierungspunkt den Thomas. Und das durfte sein. Da würde so manche fromme Seele wahrscheinlich den Kopf schütteln und sagen, wie fürchterlich das ist, dass einer so zu Jesus ist. Das darf man doch nicht und so weiter. Aber wir sehen, wie es gelaufen ist. Thomas hat gesagt, wie es wirklich ist. Und dann hat der Herr seinem Herzen ganz viel erschlossen. Wir wissen sicherlich nicht allzu viel über Thomas und seinen Weg, aber wir wissen zum Beispiel, dass es in Indien Thomas-Christen gibt und das hat wohl was mit diesem Apostel Thomas zu tun. Wenn man die damalige Zeit betrachtet, dann ist da eigentlich auch ganz schön viel entstanden. Und da ist bestimmt ganz schön viel gewagt worden und eingesetzt worden. Und alles spricht dafür, dass auch hier wieder nicht nur Menschenwerk geleistet wurde, sondern die Führung Gottes am Werk war. Thomas war ehrlich. Er hat gesagt, wie es ihm geht. Wir können da vielleicht auch für uns selbst wieder etwas herausnehmen und können uns durchaus überlegen, wie es uns geht und wo wir stehen mit unserem Glauben. Und wenn es uns ganz schwer fällt, dann ist es vielleicht nach außen hin ganz normal, dass man halt so künstlich die Dinge aufsagt, aber im Inneren die Fragen offen sind. Diese inneren Fragen aber, die sollte man nicht einfach abwürgen, sondern auch die sollte man wieder in einer stillen Stunde mit dem Herrn besprechen. Es gibt immer wieder die Notwendigkeit und die Möglichkeit, mit dem Herrn das alles anzusprechen, so ähnlich wie es Thomas gemacht hat. Die Führung, die der Herr dir gibt, die wird anders sein wie bei Thomas, aber sie wird so sein, wie sie für dich ganz richtig ist. Und zwar nicht dafür, dass du die Formel auswendig kannst, sondern dafür, dass es in deinem Leben sich zu einem ganz lebendigen Glauben entwickelt. Und dass der Herr bei dir auch beginnen kann, dich zu führen und dir entsprechende geistliche Erfahrungen zu schenken. Dem Herrn sind da alle Freiheiten gegeben. Er kann dich mal in den Himmel mitnehmen oder er kann dir große Visionen und Erscheinungen und alles Mögliche schenken. Aber ich würde nicht so stark damit rechnen, sondern sag ihm jetzt einfach dein Leben und empfehle dich seiner Führung an. Und erwarte nicht allzu viele Sensationen, sondern erwarte seine Gegenwart in deinem Leben und du wirst es mit der Zeit merken, an den Dingen, die sich aufschließen und die sich ergeben. Am Anfang merkst du vielleicht gar nichts, aber du wirst merken mit der Zeit, er hat mich dahin geführt oder er hat mir diesen Gedanken ins Herz gegeben und dann ist es gut geworden. Vielleicht muss es auch aufgebaut werden. Vielleicht muss es auch über 10 Jahre aufgebaut werden. Vielleicht schickt der Herr dich nochmal in die Schule und zum Studium oder was auch immer. Das kann ganz vieles sein. Aber wenn der Herr dabei ist, dann wirst du immer wieder erfahren, es ist gut geworden. Und wenn es darum geht, mit dem Herrn zu gehen, dann brauchen wir auch nicht Angst haben, dass wir in den Busch nach Afrika zur Mission geführt werden, dass es nur noch Hirsebrei gibt oder so ähnlich. Es wird so sein, wie es für dich und für deinen Weg am allerbesten ist. Am besten also ehrlich sein zum Herrn, mit ihm den Kontakt aufnehmen und ihm das Herz öffnen und ihn bitten, dass er mit dir geht und in dir wirkt, so wie er auch schon bei den ersten Christen gewirkt hat. Und der Apostel Thomas, er möge dir durch seine Fürsprache zur Seite stehen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Aus dem Kloster Waghäusel sprach zu ihnen Pater Hermann Josef Hupka.
Danke Ihnen, Pater Hermann Josef Hupka, für diese gemeinsame Zeit der Vorbereitung auf den kommenden Sonntag mit den Texten der Heiligen Messe. Richten wir unseren Blick auf das Antlitz des auferstandenen Christus. Machen wir uns das Gebet der vertrauensvollen Hingabe zu eigen und sprechen mit fester Hoffnung: Jesus, ich vertraue auf dich. Ihnen allen einen gnadenreichen Barmherzigkeitssonntag. Machen Sie's gut. Behüt Sie Gott. Ihre Claudia Silberhorn.